Es wird schon. Man wird halt alt und gebrechlich und es lässt halt überall nach. Es ist einfach so, gell? Bin ich schon 40 geworden, da geht es sowieso bergab, gell? Da freut man sich nur noch auf die Ewigkeit, gell? Gestern, ich möchte euch noch eins sagen auch, zum Beispiel, was wir ab und zu machen, ist bei euch schon mal hier gewesen beim Höhenweg oder Upward Bound? Wer von euch war Höhenweg? Upward Bound warst du, gell? Da machen wir auch so Arbeitseinsätze, da helfen wir zum Beispiel den Hüttenwirten, die Wege zu reparieren, machen wir jedes Jahr. Weil wenn ein Hüttenwirt da 5 Kilometer Weg reparieren muss, das kann er gleich vergessen. Aber wenn 60 Leute das tun, einen Tag lang, da bringt man viel zusammen. Und es ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, was wir als Christen lernen müssen, nämlich in der Allgemeinheit zu helfen. Ein Pfarrer hier im Ennstal, der hat eine Doktorarbeit geschrieben über Sektenkunde. Sekte ist nicht leicht zu definieren. Kommt immer darauf an, von wo du kommst, wie du Sekte definierst. Aber was mir gefallen hat, der Manfred Mittecke, Pfarrer, eine Definition von Sekte, die er gibt, ist eine religiöse Gemeinschaft, die sich nur um sich selbst kümmert und sich nicht in der Allgemeinheit einbringt. Das fand ich sehr gut. Ein typisches Zeichen einer Sekte ist eine Religionsgemeinschaft, die sich nur um sich selbst kümmert und nicht hinausgeht, zu allen Menschen, egal ob die jetzt gläubig sind oder nicht, ob die Moslem sind oder Atheisten, und hilft. Und darum fand ich das gestern eigentlich eine schönere Sache als das Schönste, was wir hätten tun können, vom Programm her. Wenn es auch nur kurz ist und eine kleine Hilfe, und doch ist es ein Zeugnis. Ist auch immer für uns spannend, zum Beispiel diese Woche ist für uns sehr schwierig zu gestalten, weil wir nie wissen, jetzt wollen wir dahin, steht da die Brücke noch, der Hele fährt jetzt gerade rum und schaut, wo wir überhaupt hinfahren können. Nicht nur, dass man nicht weiß, ob man hinkommt, das zweite ist dann, wie wird es weiter mit dem Wetter, ist es so nass, dass man das, was wir tun wollen, tun können, was man normalerweise immer tun kann, egal wie das Wetter ist normalerweise. Aber irgendwie gefällt mir das. Wisst ihr warum? Weil es geht nicht darum, ein Programm zu machen. Es geht immer um Menschen und um Gott. Und wir sind wirklich nicht hier, um schöne Programme zu machen. Das wäre mir zu wenig. Dafür gebe ich mein Leben nicht. Wir sind hier, um Menschen Jesus weiterzugeben und im Leben so zu leben, wie es wirklich ist. Und seht ihr, man kommt vielleicht her mit gewissen Vorstellungen und dann wird es völlig anders. Wie wir dann reagieren darauf, zeigt, welche Haltung wir haben Gott gegenüber. Seht ihr, ich lerne ja Menschen nicht kennen, wie sie agieren. Du lernst Menschen immer kennen, wie sie reagieren. Dann erfährt man seine Einstellung, seine Haltung anderen Menschen gegenüber, den Umständen gegenüber und auch Gott gegenüber. Ich habe gestern ging es mir wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern richtig gesagt habe. Ich war so halb, gestern ging es mir gar nicht gut, heute ist es ein bisschen besser schon. Aber ich weiß, ich habe darüber geredet, auf Gott zu hören. Das ist etwas, was mir unheimlich wichtig ist. Heute Morgen ist das andere Teil dazu, nämlich mit Gott zu reden. Weil einen Wunsch, den wir haben, den ich habe, für unsere Zeit hier, ist, dass wir auch diese Woche und Wochen auf Gott hören und mit Gott reden. Das ist Gemeinschaft. Vielleicht bist du schon mal in meinem Zugabteil gesessen, mit einer Person und du hast ein Gespräch gesucht, aber du hast gemerkt, du redest nur immer. Und beim anderen kommt nichts zurück, das nennt man einen Monolog. Du wirst festgestellt haben, das ist frustrierend. Gleichermaßen, vielleicht hast du mal einen Menschen getroffen, der dauernd nur geredet hat und du musst seine Atempause verwenden, um Ja oder Nein sagen zu können. Auch das ist sehr frustrierend, das nennt man auch Monolog. Eine gesunde Beziehung ist immer ein Dialog, ist ein Hören und Reden. Ich glaube, der Grund, warum viele Christen frustriert sind im Gebet, ist, weil sie überzeugt sind, es ist ein Monolog. Sie sagen zwar, ich rede, aber ich bekomme nichts zurück, Gott redet nicht. Es ist eine interessante Feststellung, dass Gott von Anfang an, seit der Schöpfung, Worte erwählt hat, um zu kommunizieren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt natürlich auch andere Arten zu kommunizieren, wie die Tiere tun das mit Grunzen oder mit gewissen Lauten, aber sie sind limitiert. Du kannst es auch durch Schauspiel machen, durch Mimik, aber auch das ist sehr limitiert. Gott hat uns Worte gegeben, um zu kommunizieren. Und darum ist Reden ein geistliches Geschenk. In Johannes 1,1 lesen wir, im Anfang war das Wort. Christus selbst ist das Wort. Und in Genesis 1, Vers 3 lesen wir, am Anfang schuf Gott, lesen wir, der erste Satz, Genesis 1,1, 1. Mose ist das. Am Anfang schuf Gott und dann lesen wir, und er sprach. Gott hat von Anfang an geredet. Er hat Worte verwendet, um diese Welt überhaupt zu schaffen. Und er hat Worte verwendet, um sich selbst auszudrücken. Wir haben ja auch in der Bibel, in den 66 Büchern, Worte, mit denen Gott selbst sich uns offenbart. Ich habe oft das Vorrecht, wie gerade jetzt wieder, an Flughäfen manchmal zu sitzen, weil es nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Aber eins ist ganz nett dabei, du siehst und hörst Menschen, die dich ja nicht kennen, und darum schauen sie auch nicht so sehr, was sie sagen, weil es ihnen egal ist. Aber wenn am Handy, es hat ja jeder ein Handy heutzutage, gell? Wenn da jemand am Handy redet, dann weiß ich nach einer Minute, ob der verliebt ist oder nicht. Braucht gar keine Minute, halbe genügt auch. Weil wenn er oder sie verliebt ist, die da neben mir sitzt oder hinter mir und am Handy redet, die reden eigentlich nichts. Das heißt, sie reden über nichts, aber verwenden viele Worte. Das heißt, wenn nach der Viertelstunde oder wie lange halt bleibt bis zum Einchecken, wenn die nicht miteinander geredet hätten, hätte niemand etwas vermisst, was Information anbelangt. Aber diese 15 Minuten sind wahnsinnig wichtig. Wisst ihr warum? Weil sie sich selbst mitteilen. Da gibt es jetzt nichts zu reden, aber sie teilen sich mit und verwenden Worte. Übrigens, so unsere Kultur ist ja nicht unbedingt die beredsamste. Gell? Die deutsche Kultur ist da etwas ärmlich, österreichische genauso. Da sind die Nordamerikaner schon etwas besser als wir. Die reden etwas mehr. Und wisst ihr was, Leute, wir müssen das lernen. Wenn man mit einem Menschen verliebt ist, tut man sich nicht schwer zu reden. Das könnt ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sagen. Da redet man lange über nichts. Die Frage ist jetzt, wie sieht es bei Gott aus? Wir singen ja in Liedern, wir sagen es in Zeugnissen und Andachten, Jesus ist Nummer eins in meinem Leben. Er ist die Liebe meines Lebens. Ich habe eine Liebesbeziehung mit ihm. All diese Klischees hörst du. Nun, wenn das so ist, ist meine Frage, wie sieht es aus mit deinem Reden mit ihm? Redest du mit ihm? Gibt es ein Country-Lied? Country ist ja die beste Musik auf der Welt, falls ihr das nicht gewusst habt. Gibt es ein Country-Lied, das heißt, How can it be wrong if it feels so right? Kennt ihr das Lied? Ich weiß nicht mehr, von wem das ist. Wie kann etwas falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt? Und in Bezug auf Gebet möchte ich das Gegenteil sagen. How can it be right if it feels so wrong? Wie kann Gebet richtig sein, wenn es sich so falsch anfühlt? Seht ihr, viele Christen sind frustriert im Gebet, weil sie zum Schluss gekommen sind, ich rede zwar ab und zu mit ihm, aber er redet sowieso nie zurück, und zu zweifeln beginnen, ob Gott überhaupt hört. Und sie fühlen nichts im Gebet. Nun, eine schnelle Antwort, die ich oft gegeben habe, die aber nur teilweise richtig ist, ist die, dass ich gesagt habe, ob du im Gebet etwas fühlst oder nicht, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass du weißt, dass er dich hört. Nun, das klingt ja ganz pietistisch, gell? Ganz recht, orthodox. Aber ich würde mal so sagen, wenn jetzt meine wenn meine Beziehung zu Jesus eine Liebesbeziehung ist und da sind überhaupt keine Gefühle involviert, dann würde ich sagen, ist das eine etwas komische Liebesbeziehung. Ich kenne unter Menschen, findest du selten, dass sie nur heiraten, weil es halt, sie glauben, es ist so. Mögen durch ihn zwar nicht, aber ein Ehepaar kenne ich zwar, die konnten sich bis zur Hochzeit nicht leiden. Ich habe die gerade letzte Woche getroffen, wieder sind immer noch verheiratet. Aber ich würde es nicht jetzt als Vorschlag geben oder als geistlich einstufen. Eine Sache, es ist heute ja viel die Rede über den IQ, Intelligenzquotienten, über den redet man relativ viel. Worüber man sehr wenig redet, ist der EQ, der emotionelle Quotient. Englisch jetzt, natürlich eh auf Deutsch. Aber der emotionelle Quotient ist oftmals ein besserer Indikator für die Weisheit eines Mannes als sein Intelligenzquotient. Seht ihr, es ist ja auch so, Emotionen appellieren oft an unsere Vernunft, falls du das nicht gewusst hast. Ist dir schon mal passiert, dass du jetzt vor einer Entscheidung stehst, das sind zwei Dinge, und dein Verstand sagt dir, ich glaube, das ist recht. Und dann hältst du ein bisschen inne und dann sagt dein Gefühl zu dir, schlaf nochmal drüber. Es kann auch sein, dass das Gefühl dir hilft, die rechte Entscheidung zu treffen. Wir hören es meistens nur andersherum. Stimmt auch zum Großteil, aber nicht nur. Gefühle sind sehr wichtig und Gott hat uns mit Gefühlen gemacht. Gott ist auch in unseren Gefühlen interessiert, auch im Gebet. Ein Beispiel nur, der Mensch ist schockiert, wenn ein Mensch seine Gefühle verliert. Zu Recht so. Wenn man zum Beispiel hört, wie die 18-jährige Melissa Drexler, die hat sich von der Tanzfläche entschuldigt, die war auf einer Party, hat getanzt, dann hat sie sich entschuldigt und ging weg. Und niemand wusste, was sie vorhatte. Halbe Stunde später kam sie wieder und ging zur Band und fragte die Band um ihr Lieblingslied. Hat sie weiter getanzt. Niemand wusste, dass sie in dieser halben Stunde ins Bad ging, ihr Baby zur Welt brachte, in einen Plastiksack einhüllte und Mülleimer warf. Was natürlich erstickt ist. Ich habe gerade letzte Woche jetzt in Kalifornien Ehepaar getroffen, die graben diese Babys ein. Sie nennen das, wie heißt das? Angels, Friedhof der Engel oder so ähnlich nennen sie das. Aber Psychiater beschreiben diese Frau als jemand, der seine Gefühle amputiert hat von der Realität. Und seht ihr, manchmal kommen mir Christen so vor. Sie amputieren ihre Gefühle von der Realität. Und Freunde, das ist nicht biblisch. Denn wenn wir unsere Gefühle unterdrücken oder amputieren, dann verlieren wir genau das, was uns Menschen zu Menschen macht. Seht ihr, rein intellektuell sind uns die Computer längst überlegen. Wenn wir nur intellektuelle Geschöpfe sind, dann hole ich mir lieber Computer, die sind viel einfacher zu bedienen. Zum Großteil. Ist auch so, wenn du mit einem Computer Schach spielst und das Spiel verlierst, wirst du ihn kaum auf einen Kaffee einladen. Weil er es nicht schätzen wird. Es sei denn, du sagst ihm, er soll sagen, schätze ich sehr. Aber du wirst keine Gefühle entwickeln. Falls du das tust, ruf mich an. Der Punkt ist der, im Gebet sind Gefühle dabei. Jetzt ist die Frage, warum gibt es dann so wenig Gefühle? Warum spüren wir so wenig von der Gegenwart Gottes? Eins, was ich immer wieder feststelle, das stellt man nicht nur jetzt fest, sondern in der Geschichte allgemein, der Mensch an sich, und auch die Christen sind da keine Ausnahme, schwenken oft von einem Extrem ins andere. Wir tun uns unheimlich schwer, eine Mitte zu finden. Und da ich das Vorrecht habe, in vielen verschiedenen Organisationen und Denominationen zu unterrichten, da siehst du, da gibt es so die guten alten Pietisten, gell? Wichtig ist, was du weißt. Gefühlt gefährlich. Vieles gefährlich. Lass es draußen, gell? Junge Leute werden müde davon und sagen, ich will was erleben. Darum fragen dich junge Leute heute, junge Leute interessiert nicht so sehr die Wahrheit. Die jungen Leute wollen wissen, was erlebst du. Wenn du in einem Christsein was erlebst, dann ist es richtig. Ob du dann Buddhist, Hindu oder Christ bist, ist wieder egal. Du musst nur was erleben. Es schwenkt vom Nurwissen hinüber zum Nur-Erleben. Und seht ihr, Freunde, das hinterlässt noch frustriertere Menschen als das Erstere. Nur ein Beispiel, ich nenne den jetzt da Daniel, weil ich den da aufgeschrieben habe. Also ein sicher extremes Beispiel, aber letztes Jahr war ich auch in England, habe in einer Gemeinde gepredigt, ziemlich oben im Norden, in Preston. Nein, Carlisle heißt es dort, genau. Und da kam ein Mann zu mir dann, der wollte mit mir reden unbedingt. Ich sagte, ja, ein bisschen später, weil ich noch was zu tun hatte. Und dann sah ich ihn und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, well, Daniel, how can I help you? Und dann hat er gesagt, hat mich nur angeschaut und gesagt, just be yourself. Ich bin mir eigentlich meistens. Aber ich habe mich halt so hingesetzt dann und dann habe ich gesagt, perhaps you want to talk, you know? You ask me to talk to you. Und dann hat er doch angefangen zu reden. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen Engel getroffen hat. Warum nicht? Gell? Das kommt ja vor. Und dann hat er mir erzählt, er hat den Engel dann geheiratet. Und dann wurde der Engel schwanger. Dann habe ich gesagt, vielleicht ist er Frau. Und ich habe ihn dann gefragt, ob der Engel seine Frau halt vielmehr, oder ich habe ihn zuerst gefragt, wann sie geheiratet haben. Dann habe ich gesagt, ja, wir sind nicht verheiratet, wir sind nur im Geist verheiratet. Und dann habe ich gesagt, wo sie dann ist, seine Freundin. Dann habe ich gesagt, sie wohnt in Pennsylvania, in den USA. Dann habe ich gesagt, warum gehst du nicht nach Pennsylvania, Daniel? Ich war immer ein bisschen bei Kindsvater. Seine Freundin ist schwanger, vielleicht braucht sie dich, könnte ohne weiteres sein. Und dann hat er gesagt, ja, das wird er auch tun, er will auch zu ihr fahren, aber zuerst muss er noch Abfall loswerden. I need to get rid of garbage, hat er gesagt. Dann habe ich gefragt, was hast du für einen Abfall, was muss loswerden? Dann hat er gesagt, ich habe zu viel Wissen. Und das Wissen hindert mich, bedingungslos zu lieben. Alle haben erzählt. Und dann habe ich ihm ein Beispiel gegeben, habe gesagt, schau Daniel, ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Aber Wissen an sich ist nicht schlecht und kein Gegensatz zur Liebe. Ich habe ihm das Beispiel gegeben, ich habe drei ganz liebe Kinder, manchmal. Aber wenn jetzt meine kleine Eva Maria da, die ist jetzt 6 Jahre alt, und die geht manchmal mit auf den Berg. Und ich sage, ich weiß jetzt, ich bin Bergführer, und ich weiß, wenn ich eine 1000-Meter-Wand runterfalle, dann bin ich nur noch tot. Das habe ich inzwischen gelernt durch die Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, wenn die Ave Maria jetzt zu knapp an den Abgrund geht, ich weiß etwas. Ich weiß, wenn sie jetzt noch einen Schritt weiter geht, kann sie gut ausrutschen und es kann zu spät sein. Und weil ich das weiß, kann ich jetzt rufen, halt oder geh zurück oder ich kann noch hinspringen und sie halten. Und so rettet mein Wissen ihr Leben. Ich wollte nämlich nur zeigen, dass Wissen nicht der Liebe gegenübersteht, sondern inkludiert ist. Dann hat er gesagt, siehst du, das ist genau falsch. Denn indem ich eingreife, nehme ich Gott die Gelegenheit, direkt zu dem Kind zu reden. Denn wenn er es runterfallen lässt, dann ist es ja sein Wille und so weiter. Aber er ist natürlich ein extremer Fall, gell? Aber diese Tendenz, jetzt nur zu diesem liebenden Gefühl, was immer das ist, ist natürlich das andere Extrem zu dem nur Wissen. Und beides hinterlässt Menschen und Christen frustriert. Nun, wie können wir eine gesunde Mitte finden? Wie kann man, ohne das Wissen abzulegen, eine intime Beziehung zu Jesus Christus haben? Ich möchte das Problem veranschaulichen mit drei Sprachen. Ich verwende das oft. Und zwar habe ich das in einem Buch gelesen, einem Autor, den ich sehr schätze, Eugene Peterson. Er hat auch im Englischen die Bibel paraphrased, wie sagt man auf Deutsch? Umschriebene Übersetzung, The Message. Ganz eine gute Übersetzung, wenn Englisch nicht deine Muttersprache ist, ist ganz leicht geschrieben. Aber zum Unterrichten kannst du es natürlich nicht nehmen. Aber so zum Lesen ist ganz nett. Und der Eugene Peterson hat gesagt, wir Menschen sprechen im Prinzip drei Sprachen. Es gibt natürlich mehr, nehme ich an, aber ihr werdet gleich sehen, warum er diese drei rausnimmt. Er hat gesagt, wenn ein Kind geboren wird als Baby, die erste Sprache, die ein Baby spricht, ist die sogenannte Sprache der Vertrautheit oder die Sprache der Beziehung. Das ist keine geschriebene Sprache und auch keine intelligente Sprache. Habe schon mal zugeschaut, wenn ein Vater oder eine Mutter mit dem Baby redet. Das ergibt nicht viel Sinn. Das ist halt da und so weiter. Gell? Also von Intelligenz kann da keine Rede sein. Auch vom Inhalt her, da ist kein Inhalt dabei. Es ist nur ein so ein komisches, zu früh habe ich mich oft gewundert, ein intelligenter Mann, wenn er mit dem Baby redet, benimmt er sich wie ein Idiot. Habe ich nicht kapiert früher, bis ich selber Vater wurde. Und dann redest du auch mit dem Baby, immer, das ist einfach so, gell? Ich weiß auch nicht warum. Aber diese Beziehungssprache ist unheimlich wichtig, weil diese Beziehungssprache entwickelt das Vertrauen zwischen Vater und Kind. Ich nehme jetzt natürlich Vater, weil ich männlich bin. Bei der Mutter ist es natürlich nicht anders. Hat man ja auch Versuche gemacht, habe ich sicher gehört, wo man mit Babys nicht reden, die sterben. Überleben sie nicht. Also das ist die erste Sprache, die wir lernen. Die zweite Sprache, die ein Kind lernt, ist die sogenannte Sprache der Information. Nachdem ein Kind 1-2 Jahre alt wird, lernt dieses kleine Kind, dass all die Dinge, die es umgibt, haben eigentlich Namen. Das ist eben nicht nur Mäh, sondern es ist ein Schaf, das ist nicht nur Mu, das ist eine Kuh. Und das Kind lernt eben Zusammenhang zwischen Regen, Gras, Kuh und Milch und so weiter. Diese Sprache nennt man auch die Sprache der Schule. Wozu schickst du Kinder in die Schule? Damit sie informiert werden. Damit sie Information bekommen und lernen. Dann gibt es noch eine dritte Sprache, die sogenannte Sprache der Motivation. Das lernt das Kind ziemlich zur gleichen Zeit wie die Sprache Nummer 2. Und zwar lernt das 1-2-jährige Kind, wenn ich lange genug und laut genug schreie, kann ich 2 erwachsene Menschen motivieren, Dinge zu tun, die sie nie geplant haben. Hat das selbst schon oft erlebt. Ein Kleinkind kann dich motivieren, Dinge zu tun, die du nie tun wolltest. Das nennt man Sprache der Motivation. Diese Sprache ist auch der Grund, warum ihr hier sitzt. Ihr wurdet heute beim Frühstück informiert und ihr wurdet motiviert. Darum kamt ihr. Wir verwenden diese Sprachen andauernd. zu der ganzen Zeit. Nun, der Clou ist das. In unserer westlichen Gesellschaft, das ist nicht in jeder Kultur gleich, in unserer westlichen Gesellschaft haben wir sehr gut gelernt, die Sprache Nummer 2 und Nummer 3. Wir alle sind gut geschult, durch Sprache Menschen zu informieren und Menschen zu motivieren. Übrigens nennt man auch die Sprache der Politiker, natürlich die Sprache der Werbung, Sprache der Motivation, damit du Dinge kaufst, die du nicht brauchst. Aber wisst ihr, was das Problem ist in unserer westlichen Zivilisation? Sprache Nummer 1, die Sprache der Beziehung und der Vertrautheit, haben wir verlernt. Entweder wir haben sie nie gelernt oder wir haben sie verlernt. Es gibt ganz kurzlebige Wiederentdeckungen dieser Sprache Nummer 1. Das ist erstens, wenn zwei Teenager oder auch erwachsene Leute sich verlieben. Dann geschieht genau wieder das, dass du stundenlang reden kannst, ohne besonderen Inhalt. Dasselbe ist, wenn ein Mann Vater wird, Frau Mutter wird. Dann gibt es noch eine Art von Menschen, die sprechen diese Sprache beinahe ausschließlich. Das sind geistig Behinderte. Und darum, wenn wir die verlieren, dann ist die Gesellschaft schon wieder um einen großen Teil ärmer, als wir sie mit ihnen sind. Wir brauchen diese Leute unbedingt. Denn jetzt kommt der Clou. Gebet, Reden mit Gott, ist Sprache Nummer 1. Ich habe Neuigkeiten, aber wenn du betest, du musst Gott nicht informieren. Weißt du warum? Warte mal. Er weiß um einiges mehr als du. Noch eine zweite Neuigkeit, wenn du betest, du musst Gott nie motivieren. Weißt du warum? Er ist um einiges besser als du. Was bleibt übrig? Sprache Nummer 1. Wisst ihr, warum wir uns so schwer tun im Gebet? Weil wir diese Sprache verlernt haben. Und darum ist es eines der wichtigsten Dinge heute, Leute, dass wir als Christen diese Sprache wieder erlernen. Sonst werden wir frustriert bleiben, was das Gebetsleben anbelangt. Wir werden stundenlang Gott informieren über Dinge, die er sowieso weiß. Versuchen ihn zu motivieren, er soll doch Menschen retten, obwohl es ohnehin sein Wille ist, alle Menschen zu retten. Und wir werden nicht kapieren, was Gebet ist. Das Schöne zum Beispiel bei kleinen Kindern, sieht man dieses Phänomen wunderbar. Ab und zu kommen bei uns Familien von Missionaren, bei mir zu Hause in Ramsau. Einmal waren Leute aus Indonesien, waren die, und die Kinder konnten weder Deutsch noch Englisch. Meine Kinder können nicht Indonesisch. Und die waren 3 Tage da, die haben unheimlich viel miteinander gespielt, die haben den ganzen Tag geredet, kein Wort verstanden. Und nach 3 Tagen waren sie gute Freunde. Das ist diese Sprache. Darum sagt Jesus auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Ihr werdet nie kapieren, worum es geht. Ein Beispiel, das ich oft erzähle, obwohl es ein sehr privates ist. Aber ich bin letztes Jahr mit meiner Frau, ja, schon 1,5 Jahre aus, auf Urlaub gefahren nach Spanien. Das Besondere an diesem Urlaub war das, dass es unser erster Urlaub war seit 10 Jahren. Warte, wir haben kleine Kinder gehabt und so weiter. Und mit kleinen Kindern auf Urlaub fahren, das kannst du ja gleich vergessen. Da hast du nicht viel Urlaub mit rein. Und so sind wir eigentlich zu Hause geblieben. Wir sind manchmal ein paar Tage mit den Kindern wohin gefahren, aber das ist nicht eigentlich nicht richtig Urlaub. Und immer ich hatte kein Problem gehabt, die Kinder einzusperren und für 2 Wochen wegzufahren, aber meine Frau wollte das nicht. Aber nach 10 Jahren hat sie sich endlich überwunden, die Kinder mal zu Hause zu lassen. Und wir zwei alleine. Wir haben uns total gefreut. Nach 10 Jahren erstens nur wir zwei. Und es ist ja so, zu Hause Wir sind beide hier geboren. Ich bin im Haus geboren, wo ich wohne. Die Hannelore 10 Minuten daneben in so einem Talbauernhof aufgewachsen. Ich kenne fast alle Leute hier. In der Ramsau kenne ich alle Leute. Da gibt es nur 2000. In Schladming kenne ich vielleicht die Hälfte. Und wir tun uns hier eigentlich nie schwer zu reden, weil wir haben immer genug zu reden. Wir haben unsere ganzen Verwandten hier, ein paar hundert. Wir haben unsere ganzen Freunde. Wir sind da, wo wir aufgewachsen sind. Frühstückspension haben. Wir haben Teilnehmer hier am Dauernhof, so wie euch und die Studenten. Wir haben Mitarbeiter, 20 hier am Dauernhof. Dann haben wir 3 Kinder. Es gibt immer was zu reden. Und jetzt waren wir 2 in Spanien. Am ersten Tag aufgestanden, wunderschön warm, Sonne, gell? Draußen gesessen, gefrühstückt. Und nach dem Frühstück habe ich dann zu meiner Frau gesagt, so, was tun wir jetzt? Dann hat sie gesagt, wir sind auf Urlaub, was willst du schon wieder tun? Dann habe ich gesagt, ja, irgendwas müssen wir ja tun, nicht? Ich kann dich ja nicht den ganzen Tag anschauen. Und ich sage euch was, das war ein furchtbarer Urlaub. Es gab keine Verwandten, keine Freunde, keine Bekannten, keine Kinder, keine Mitarbeiter, keine Studenten, nichts, es gab nur uns 2. Und wir wussten nicht, was reden. Also wir haben 3-4 Tage gebraucht und das war ganz schön hart, bis wir endlich gelernt haben, wieder mal miteinander zu reden. Das haben wir verlernt. Das ist, wo man beginnt, den Partner zu fragen, oder jetzt, wenn du nicht verheiratet bist, den Freund, deinen Zimmerkollegen, Arbeitskollegen zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Vorsicht sein, wenn du die Frage stellst, musst du ein bisschen Zeit haben dann, gell? Sonst ist es besser, du stellst sie nicht. Aber das sind die Fragen, wo du dann wirklich miteinander redest. Wann hast du das letzte Mal Jesus Christus gefragt, wie es ihm so geht? Kümmerst du dich darum, wie es ihm geht? Oder hast du nur eine Liste, die du ihm vorträgst, was er erfüllen soll? Jesus Christus hat diese Sprache gesprochen. Wenn er mit seinem Vater sprach, hat er immer gesagt, Abba, mein Vati, Papa. Er hat nur diese Sprache gesprochen mit seinem Vater. Die erste Sprache. Etwas, was mir geholfen hat, war ein Buch, das ich gelesen habe, von einem gewissen Frank Laubach. Wahrscheinlich hast du den Namen noch nie gehört, ist nicht bekannt. Vielleicht hast du mal gehört vom Bruder Lawrence. Bruder Lawrence. Gibt es ein Buch, ich glaube, wir haben es auch. Das heißt, aber gibt es nur auf Englisch, soviel ich weiß. Practicing His Presence. Und es hat mir, ich möchte euch da jetzt ein paar Zitate vorlesen aus seinem Tagebuch, aus dem ich sehr profitiert habe. Ich muss noch eins dazu sagen. Ich habe mehrere Bücher von Frank Laubach. Ungefähr mit der Hälfte, die er sagt, stimme ich nicht überein. Aber das ist völlig egal. Das, was er da gesagt hat, ist sehr wichtig und sehr gut. Möchte ich auch ermutigen, als Christen machen wir oft einen großen Fehler. Wir hören zum Beispiel einen Prediger oder eine Predigerin. Wir hören ihn oder sie etwas sagen, mit dem wir nicht übereinstimmen. Und dann sagen wir, ah, das ist theologisch falsch, was er gesagt hat, den höre ich nicht mehr an. Großer Fehler. Ich höre mir alle an. Vom liberalsten Theologen bis zum charismatischsten Evangelisten. Und du lernst von jedem etwas. Wenn wir das nicht tun, Leute, berauben wir uns sehr viel. Dann haben wir nur unser Engstirniges. Und wer nicht genau meiner Theologie entspricht, den höre ich gar nicht zu. Und damit bleibst du so klein, wie du bist. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Prüfet alles und das Gute behaltet. Wir müssen den Mut haben, Dinge zu prüfen. Frank Laubach, ein gutes Beispiel. Aber die gewisse Dinge, die er sagt, da kann ich nur den Kopf schütteln. Und doch gewisse Dinge sind so auf den Kopf getroffen. Und zwar ein Segen. Er hat ein Tagebuch geschrieben, 1930. 1970 ist er gestorben. War Pfarrer, Missionar auf den Philippinen und wohnte auf der Insel Mindanao, hatte unter dem islamischen Moros gearbeitet. Und er war total frustriert in seiner Beziehung zu Gott. Und in seiner totalen Frustration hat er angefangen, etwas zu tun, was er dann im Tagebuch festgehalten hat. Und davon möchte ich euch ein paar Abschnitte vorlesen. 20. Januar 1930. Unterordnung ist die wichtigste Aufgabe des Menschen. Genau das habe ich in meinem Leben als Christ gebraucht. Eine tiefe Unzufriedenheit veranlasste mich vor 2 Jahren dazu, einmal zu versuchen, mein Handeln etwa alle 15 oder 30 Minuten mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. 26. Januar 1930. Gestern und heute habe ich ein neues Abenteuer ausprobiert, das nur schwer zu erklären ist. Ich spüre Gott durch einen bewussten Akt des Willens. Ich will, dass er meine Finger leitet, wenn ich auf der Schreibmaschine schreibe. Ich will, dass er in meinen Schritten ist, wenn ich laufe. Dass er meine Worte lenkt, wenn ich rede, meine Kiefern, wenn ich esse. Vielleicht hast du Einwände gegen eine solche Introspektion. Nun, versuche es nicht, solange du in einer Beziehung zu Gott nicht genauso frustriert bist wie ich. 29. Januar. Ich habe das Gefühl, dass ich jede Stunde einfach getragen werde. Es ist dieses Gefühl, mit Gott auch in den kleinsten Dingen zusammenarbeiten, das mich so erstaunt. Es scheint, als müsste ich nur auf eines achten, dann passiert alles andere von alleine. Besser gesagt, dann kümmert Gott sich um den Rest. Meine Aufgabe ist es, in dieser Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott zu bleiben und unbedingt auf seinen Willen zu reagieren, damit diese Stunde reich und herrlich wird. 1. März 1930. Wie praktikabel ist es nun für einen normalen Menschen? Er war Pfarrer, die sind nicht normal. Ich denke, selbst ein Bauer könnte so leben. Die Augen auf der Furche, die Hände an den Zügeln, die Gedanken bei Gott. Auch die Millionen an den Webstühlen und Drehbänken könnten herrliche Stunden erleben. Die Stunde eines Nachtwächters könnte zur herrlichsten Stunde werden, die je ein Mensch auf Erden erlebt hat. 15. März. In jedem wachen Augenblick habe ich diese Woche auf ihn geblickt. Vielleicht mit Ausnahme von einer Stunde oder zwei. Wie unendlich reicher dieses direkte Eingreifen Gottes ist, als die alte Methode, die ich jahrelang benutzt und empfohlen habe, wie das endlose Lesen von Andachtsbüchern. Und zum Schluss, 22. April 1930, nach einer schlechten Woche, die hatte er auch, habe ich heute Morgen wieder ganz neu angefangen, habe Gott ganz nah im Sonnenaufgang erlebt. Dann habe ich versucht, ihm beim Rasieren, beim Anziehen, beim Frühstücken die Kontrolle über meine Hände zu übergeben. Oh, dieser Versuch, ständig im Kontakt mit Gott zu bleiben, ihn zum Gegenstand meines Denkens zu machen, zum Gegenüber in all meinen Gesprächen, ist das Erstaunlichste, was ich je erlebt habe, und es funktioniert. Ich schaffe es zwar noch keinen halben Tag, noch nicht, aber vielleicht gelingt es mir eines Tages. Es geht darum, sich neue Denkgewohnheiten zuzulegen. Und ich freue mich jetzt so an Gottes Gegenwart, dass ich das Gefühl habe, als hätte ich etwas sehr Kostbares aus meinem Leben verloren, wenn ich auch nur eine halbe Stunde oder so nicht an ihn denke. Wenn ich euch jetzt frage, was hältst du so, wie fühlst du dich, wenn du das so hörst? Wenn du so bist wie ich, wirst du jetzt sagen, das ist übertrieben. Einige werden sogar sagen, es ist gesetzlich, überzogen, zumindest unreal. Wisst ihr, warum wir so denken? Weil in unserem akzeptierten westlichen christlichen Lebensstil der hat sich bereits so weit von der Wahrheit entfernt, dass wir so etwas augenblicklich als extrem einstufen, um uns selbst zu schützen. Heute driften wir zur Kompromissbereitschaft und wisst ihr, wie wir es nennen? Toleranz. Wir neigen zum Ungehorsam und wisst ihr, wie wir es nennen? Freiheit. Wir vernachlässigen das Gebet und glauben dabei, der Gesetzlichkeit entronnen zu sein. Freunde, das ist so ein Unsinn. Wir müssen wieder lernen, klar zu denken. Wir haben angefangen, völlig falsch zu denken. Römer 12, Vers 1 und 2 steht in meinem Ehering, darum vergesse ich es nie. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ich praktiziere das seit ungefähr 1,5 Jahren, seit ich das Buch gelesen habe. Ist mir noch keine einzige Stunde gelungen. Und ich freue mich, es heute wieder zu tun. Eine wunderbare Sache. Hat überhaupt nichts mit Gesetz zu tun. Es geht darum, dass wir lernen, unsere Gedanken mit dem Herrn Jesus zu teilen. Ich war letztes Jahr in Brisbane, Australien. Da war ein Psychologe, der hat gesagt, keine Ahnung, wie er das besagen kann, die Australier sagen wilde Dinge. Aber er hat gesagt, ein Mensch denkt pro Tag 7000 Gedanken. Keine Ahnung, wie er das nachweisen will, aber ist ja egal. Eins muss ich ihm recht geben, wir denken viele Gedanken. Es ist nie so, dass wir nichts denken. Du schaust mich jetzt zum Beispiel an und denkst dir, wann hört er endlich auf? Oder ich schaue dich an und sage, oh, der große Kette da rumhängen oder Adidas-T-Shirt, da denke ich mir, ah, der hat einen Kugelschreiber im Mund herum und so. Ich denke mir irgendetwas, wenn ich dich anschaue. Und du denkst dir auch irgendwas, wenn du mich anschaust. Warum betest du nicht für mich? Schau, denken tust du ja sowieso über mich. Du könntest gleichzeitig für mich beten. Frank Laubach hat gesagt, ich wünsche mir für mich, dass einen Menschen anzusehen dasselbe ist, wie für diesen Menschen zu beten. Kein Aufwand. Du denkst ja sowieso etwas, warum betest du nicht? Es wird nur ein großer Unterschied sein. Wenn du nämlich für einen Menschen betest, tust du dich schwer, schlecht über ihn zu denken. Und da sind wir bei den Früchten des Geistes, bei der Frucht des Geistes. Darum geht es, Leute. Einige wird sagen, das schaffe ich nie. Den ganzen Tag über an Jesus zu denken, mit ihm zu reden, schaffe ich nie. Ich habe eine Frage an euch. Wie viele von euch könnten jetzt auf der Stelle einen Marathon laufen, 42 Kilometer, durchlaufen? Wie viele von euch schaffen das? Keiner? Kein Läufer dabei? Meine Frau wird es schaffen, ich schaffe es auch nicht. Ich werde müde da nach der Zeit. Angenommen, wir würden jetzt, der Heli ist ein guter Läufer, unser Bergführer, und der Heli würde uns jetzt jede Woche trainieren, dreimal die Woche. Ihr bleibt jetzt 3 Jahre am Bauernhof. Und eine Sache ist, jede Woche dreimal trainieren wir Laufen. Wir fangen an mit einer Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde und so weiter. Wenn wir das 3 Jahre lang jede Woche dreimal tun, wie viele von euch glauben, dass ihr in 3 Jahren einen Marathon laufen könntet? Was alle, wisst ihr warum? Weil ihr geübt habt. Hebräer Kapitel 5 im letzten Vers steht, übet euch in der Gottesfurcht. Im Englischen gefällt es mir noch besser, train yourself to be godly. Das ist ein Training. Und seht ihr Leute, es ist dumm zu sagen, das funktioniert nie. Die Frage ist, hast du schon mal probiert? Hast du schon mal angefangen, mit Jesus zu reden? Kein Werk, das ist kein Werk vollbringen, nur mit ihm reden. Ich sage ja auch nicht, Mensch, jetzt muss ich zu meiner Frau nach Hause fahren, mit ihr reden. Das ist eine harte Arbeit. Ich liebe sie ja, ich freue mich, mit ihr zu reden. Das ist ja keine Arbeit, das ist eine Haltung. Aber diese Haltung muss ich lernen. Jeden Gedanke mit Jesus zu teilen, das steht im 2. Korinther 10, Vers 5, nehmet jeden Gedanken gefangen und bringt ihn unter den Gehorsam Christi. Das ist es. Das ist keine Erfindung von Frank Laubach. Manchmal, wenn ich ins Auto steige, tue ich eigentlich sehr oft, nicht immer, aber meistens, steige ich ein und sage, Jesus, hier sind meine Hände, meine Füße, meine Augen, ich möchte, dass du fährst. Gebrauche mich, möchte, dass du fährst. Was so interessant ist, wann immer ich das bete und Jesus fährt, übertrete ich keine einzige Geschwindigkeitsbeschränkung. Nie. Wisst ihr warum? Weil er das nicht macht. Manchmal sage ich, Jesus, ich fahre selber weiter, ich habe es ehrlich gehört. Es ist hochinteressant, wenn du den heutigen Tag sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du jedes Gespräch führst mit meinen Teammitgliedern, mit den Gruppenleitern. Du wirst keinen negativ, sodass es negativ ist, beleidigen oder nichts sagen. Schweigen kann auch beleidigend sein. Das wirst du nicht tun. Wisst du warum nicht? Weil es Jesus nicht tut. Das Problem ist, dass wir selbst oft übernehmen. Und dann fallen wir wieder hin. Ist auch nicht so schlimm, dafür gibt es die Vergebung. Und schon wieder redest du mit Jesus. Frank Laubach hat auch gesagt, versuche jede Minute für eine Sekunde an Jesus zu denken. Wisst ihr, wie oft der Apostel Paulus in seinen Briefen geschrieben hat, betet ohne Unterlass? Der markante Vers steht im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, den kennt ihr alle. Betet ohne Unterlass, richtig? Habe mir früher gedacht, was heißt das? Das kann nicht heißen, was es meint. Muss irgendwas anderes, das tun wir ja immer, gell, wenn wir was anderes verstehen wollen. 20 Mal schreibt der Apostel Paulus, dass wir beten sollen ohne Unterlass. Dass wir beten sollen, ohne aufzuhören. Ich lese euch nur ein paar vor. 1. Thessalonicher 1. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euch in unseren Gebeten und gedenken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater. 1. Thessalonicher 2 lesen wir. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür und so weiter. 1. Thessalonicher 3. Wir bitten Tag und Nacht inständig. Dann die klassische Stelle, 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. 2. Thessalonicher 1, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken. 1. Korinther 1, ich danke meinem Gott alle Zeit. Römer 1, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke, ich flehe alle Zeit in meinem Gebet und so weiter geht. 20 Mal, kannst du selber raussuchen. Alle Zeit, Tag und Nacht, ohne Unterlass. Und wisst ihr, was Jesus meint, wenn er sagt, betet ohne Unterlass? Er meint, betet ohne Unterlass. Erstaunlich, meistens meint er, was er sagt. Es geht ganz einfach darum, dass ich mich von Gott unterbrechen lasse. Den ganzen Tag lang. Und wie es bei mir funktioniert, ist es oft so, dass ich auf die Uhr schaue und sage, wow, Jesus, jetzt haben wir schon 2 Stunden immer miteinander geredet, jetzt wird es wieder Zeit. Und schon rede ich wieder mit ihm. Und teile mit, wie es mir geht. Danke ihm für den, wer er ist. Bete ihn an für seine Größe. Ein Fehler, den wir oft machen, wir beten, da, und dann sagen wir Amen. Und damit ist das Gespräch beendet. Aber Amen heißt nicht Schluss vom Gespräch. Amen heißt, so ist es. Versuche heute mal, nachdem du Amen sagst, weiterzureden mit ihm. Gute Sache. Amen ist nicht Schlusspunkt. Amen ist nur so eine Zwischenbemerkung, dass es tatsächlich so ist. Und dann rede ich mit ihm weiter. Freunde, das ist Christsein. Und ich würde das sagen, wenn wir das nicht lernen, haben wir keine Ahnung, was Christsein überhaupt bedeutet. Nicht auf der Beziehungsebene. Und seht ihr, wir sind ja nicht Christen, damit wir einmal in den Himmel kommen. Wir sind Christen, damit wir mit Jesus leben. Du heiratest ja auch nicht, damit du auf dem Grabstein mal schreiben kannst, Ehemann, sondern damit du mit deiner Frau lebst. Das ist der Sinn von einer Beziehung. Und der Sinn vom Christsein ist, mit Jesus zu leben. Auf ihn zu hören, mit ihm zu reden. Darum geht es, Freunde. Himmlischer Vater, ist es so eine wunderbare Sache, dass wir das Gebet haben dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir als Geschöpfe, als Menschen mit dem allmächtigen Gott eine Liebesbeziehung haben können. Und das alles ist nur möglich durch unseren Herrn Jesus Christus, den Mittler, den Verbinder, der die Sünde aus dem Weg geräumt hat, damit wir freien Zugang haben zu Gott, dem Vater. Ich danke dir. Und Herr, ich bete, dass wir lernen, wieder mit dir zu reden. Ganz normal mit dir zu reden, den ganzen Tag über. Dich zum Gegenüber all unserer Gedanken, unserer Überlegungen zu machen. Dich einbeziehen in unseren Zielen, in unseren Träumen, in unseren Visionen. Dich zum Gegenüber machen in allen Dingen. Das ist mein Gebet, Herr. Herr, das bete ich für mich, für diese lieben Leute hier, dass das in zunehmendem Maße Wahrheit werden möge und wir erfassen und begreifen, was es bedeutet, Christ zu sein, nämlich mit dir gemeinsam zu leben. Das ist mein Wunsch und mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.